Deutschlandfunk Kultur.
Der Film, er ist von 1927, schlicht und einfach Beethoven überschrieben. Ein österreichischer Stummfilm, an Originalplätzen in Wien gedreht. Hans Otto Löwenstein führte Regie, Fritz Kortner hat den Beethoven gespielt. Der Film ist als Koproduktion von ZDF Arte restauriert worden. Produzent Thomas Schmölz, er wurde gestern im Kulturhaus Gotha gezeigt. Stummfilm mit Live-Musik. Die Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach saß im Graben. Aurelien Bellot hat dirigiert. Die neue Musik stammt von Malte Giesen. Wir wollen einige Klangbeispiele einspielen, einblenden und die Beteiligten zu Wort kommen lassen. Michaela Baschewitsch, die Intendantin des Orchesters, soll zunächst erzählen, wie einfach oder schwer es ist, für einen relativ kleinen Klangkörper Beethoven-Projekte im Beethoven-Jahr zu entwickeln.
Relativ kleines Orchester gegenüber den großen Orchestern, kann man das schon so sagen. Wir sind aber ein Orchester, das sehr viele Aufgaben wahrnimmt und wir auch mit großer Freude auf neue Aufgaben schauen. Und so haben wir uns auch in dem Beethoven-Jahr dazu entschlossen, Beethoven nicht nur klassisch zu betrachten, sondern auch neu zu entdecken und mit neuen Wegen an diesen großen Künstler heranzugehen, heranzutreten. Und so sind wir sehr schnell auf die Idee oder auf die Möglichkeit gekommen, auch in Gotha so ein Großprojekt zu realisieren. Und da bin ich sehr glücklich darüber, dass es alles möglich ist.
Die Musik weist faktisch den Weg. Wir hören Beethoven und wir hören auch nicht Beethoven. Es geht um eine Neuvertonung eines Stummfilms aus dem Jahre 1927, der eben Beethoven überschrieben ist und der in einem Großprojekt mit ZDF Arte und der Thüringen Philharmonie mit dem Komponisten Malte Giesen und mit Thomas Schmölz von 2Eleven auf den Weg gebracht wird. Ein Film aus 1927. Der Fritz Kortner spielt den Beethoven, ein wunderbarer Darsteller, und ein Film, der uns ein Zeitdokument überliefert. Nina Goslar von der ZDF-Filmredaktion, wie ist das? Was ist das für ein Film? Also wenn man den ohne Ton hören würde oder so, würde man denken vielleicht, man erstickt ein bisschen im Klischee. Aber trotzdem ist dieser Film von 1927 ein ganz beredtes, ein ganz tolles Zeitdokument, weil es nämlich den Beethoven in diese Entdeckungszeit stellt.
Ja, er entstand zum 100. Todestag von Beethoven und war erstmal ein Finanzierungsprojekt der österreichischen Filmindustrie. Die brauchten schon einen populären Namen, eben Fritz Kortner, und eben ein populäres Thema, das war jetzt eben Beethoven. Die Biopics waren durchaus gebräuchlich im Stummfilm. Der Stummfilm ist ja sozusagen ein Recycling der Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts, in dem eben viel populärer Stoff nochmal einem großen, letzten Endes nicht sehr kulturaffinen Publikum nahegebracht worden ist. Letzten Endes kann man sagen, es ist eine Fernsehdramaturgie, die viele Stummfilme bei diesen Biopics anwenden, heißt, vom Plot her ist das alles sehr simpel gestrickt, aber dass uns der Film heute berührt, hat schon damit zu tun, dass es dann so einzelne Passagen gibt, in denen wir dann große Landschaften sehen, schöne Originaldrehorte, Situationen in Wien, und diese Melancholie, die eben den Beethoven in zunehmend umfängt, die ist in diesem Gesicht von Kortner wie in einer Landschaft sozusagen, einer zerklüfteten Landschaft, und dieses Gesicht fällt immer mehr auseinander. Da entstehen schon Momente, die dann völlig aus diesem Film heraustreten und die uns vergessen lassen, dass es sich um einen relativ simplen gestrickten Stummfilm geht.
Thank you. Beate Giesen, Sie haben eine Musik für einen Beethoven-Film geschrieben, komponiert, natürlich Beethoven-Material verwendet, aber das wäre zu banal, eben nur auf Beethoven zurückzugreifen, sondern das Wichtige war, glaube ich, bei Ihnen, dass Sie Beethoven in eine Funktionalität gebracht haben, dem Film nahegebracht haben, aber trotzdem durch die Musik und durch die Verfremdung, durch Überlagerung, durch alle modernen Mittel auch, die man eben im Umgang mit Musik auch für den Film pflegt, haben Sie dem eine neue, faktisch eine neue Kennung gegeben.
Ja, ich habe so den Begriff der vielleicht komponierten Interpretation dafür gefunden. Und es war völlig klar von Anfang an, dass da Beethoven vorkommen muss. Also sonst ist man da völlig chancenlos bei so einem Film. Ja, die Frage war dann eben, wie entwickle ich sozusagen ein Konzept, um die beethovensche Musik entsprechend einzusetzen, der auch gerecht zu werden, eben dass es einem nicht auseinanderfliegt, weil sie einfach doch formal so dermaßen stark ist, dass man da fast keine Chance hat, gegen anzukommen. Es gibt natürlich im Filmbereich auch bekannte Vorlagen, wo Beethoven als Filmmusik eingesetzt wird. Also ganz bekanntes Beispiel ist der Uhrwerk Orange von Kubrick zum Beispiel, wo sie ganz bestimmte Funktionen hat, aber eben gar nicht der Illustration oder jetzt das syntaktisch Zusammengehen mit dem, was gerade im Bild passiert. Und für mich war es interessant, erstmal überhaupt Stellen zu finden, die sich eignen, erstens. Natürlich gibt es Stellen, die im Film erwähnt werden, auf die greift man dann zurück. Und ich bin auch überzeugt, dass sie bei manchen Szenen, gerade bei der Fidelius-Szene, das haben die auf die Ouvertüre vom zweiten Akt draufgeschnitten. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das passt so wie die Faust aufs Auge. Die kommen natürlich vor und die werden dann entsprechend eingebettet. Und dann kann man andere Dinge schön außenrum bauen. Und ich baue ja auch so, komponiere so Chimären. Also es gibt dann Beethoven-Klavierstücke, die dann aber in einer Pseudo-Beethoven-Orchestration auftauchen oder eben ganz anders in einer ganz modernen Orchestration, wie zum Beispiel die Mondscheinsonate, die so diese sehr skurrile Farbe reinbringt, weil ich auch diesen Moment, dass dann eben zur Mondscheinsonate Bilder von Mondschein kommen, diese Gemälde, die man in dem Film eigentlich aber kaum mehr erkennt, ist irgendwie wahnsinnig dunkel und unscharf. Und eben dann doch diese, da hat man dann diese Medienfarbe dieses Films mit drin, die da ganz stark im Vordergrund ist. Und sozusagen diese dann auch, das Bizarre und die Skurrilität da wieder zu spiegeln, ist eben diese sehr schnell wechselnde, farbige und auch mit ungewöhnlichen Instrumenten umgesetzte Instrumentation. Also die zweite Kontrabassistin spielt eine ganz fantastisch singende Säge an der Stelle.
Babasiewicz, das ist wie für Ihr Orchester eigentlich gemacht. Also die reagieren wunderbar, die begleiten wunderbar, die steigen wunderbar darauf ein. Die haben also Spaß, auch zu den Bildern zu spielen.
Ja, ich bin wirklich beeindruckt, wie professionell und fokussiert unser Orchester gearbeitet hat. Aber es ist vielleicht auch sehr befruchtend, mit den Komponisten eine Woche verbringen zu dürfen und wirklich über alle musikalischen Bilder, wenn es Fragen gibt, sofort zu sprechen. Und das macht den Arbeitsprozess für alle Beteiligten wirklich wunderbar interessant. Und das Orchester hat meines Erachtens eine exzellente Leistung gebracht und ich freue mich sehr, dann diesen Film am 21. Juni, richtig, um Mitternacht, mit der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach als Filmmusik zum Stummfilm nochmal genießen zu können, nach der heutigen Premiere.
Er wird noch gezeigt am 4. April in Eisenach im Landestheater und dann eben der Termin bei ZDF Arte im Juni, den sollte man sich vormerken. Malte Giesen noch einmal nachgefragt bei Ihnen. Haben Sie da irgendwo sich so, wie soll ich sagen, so ein Korsett auch zugelegt? So weit kann ich da gehen? Oder wie weit muss man den Film kennen, um dann zu wissen, dass ich ihn mit meinen Mitteln, ich sag mal, aufladen kann?
Ja, das war eben von Anfang an die stark konzeptuelle Frage, weil der Film eben als Film Es ist ein schönes filmhistorisches Dokument, aber eben, wie Sie auch gesagt haben, es ist jetzt nicht der Wahnsinns-Arthouse-Film jetzt in dem Sinne. Was aber für mich sozusagen im Moment vieles einfacher macht. Ich muss mich dann nicht sozusagen auf die Schultern von Riesen stellen, sondern ich kann auch ein bisschen wildern natürlich, kann auch sehr viel mit dem unfreiwilligen Humor, der eben aus der 100 Jahre später Perspektive kommt, kann damit eben auch spielen. Und sozusagen da einfach Sachen auszuprobieren, gucken, wo passt Beethoven zum Beispiel syntaktisch ganz genau aufs Bild, was erzeugt dann eine gewisse Art von Humor, wo ist es wirklich sozusagen eine psychologische Situation. Und das war erstmal ganz interessant zu schauen für mich, wie wirkt es eigentlich. Und dadurch, dass Beethoven-Material schon da war, konnte ich es einfach direkt ausprobieren. Ich habe mir einfach sehr, sehr viele Skizzen einfach schon am Computer gemacht und vieles getestet und geschaut, wie kann ich das so hinschieben. Ah, okay, das könnte dann so passen, das führt dann dahin und so weiter. Und ich habe ja sozusagen nicht bei Null angefangen, sondern es war schon sehr viel Material da, mit dem man dann einfach schon sehr viel vorarbeiten kann.
Und weil wir nicht alles hören, noch ein bisschen beschreiben, es wird teilweise aufgelöst, es gibt schnittartige Übergänge, also Klavier geht in Orchester, geht in ja, verfremdete Klänge über.
Es gibt sagen, verschiedene Prinzipien, einmal sagen, das Prinzip diegetisch versus non-diegetisch, also Klänge, die im Bild vorkommen, die man hörbar macht. Oder was nicht vorkommt, was dann eher die psychologische Seite wäre, dort Übergänge oder Korrelationen zu finden. Also es gibt eben eine Stelle, da wird die Eroica erwähnt, dann kommt sie auch und dann zerknüllt Beethoven aber das Notenpapier und dieses Zerknüllen wird eben ganz konkret klanglich illustriert. Da wechselt es sozusagen von der rein kontextuellen Sache, von der Information hin zum Diegetischen, zur kompletten Illustration, manchmal also wirklich auf das Mickey-Mousing zu gehen, das war dann natürlich schon der große Reiz, auch wenn gerade Instrumente im Bild auftauchen, das dann auch aufzugreifen. So, welchen Klang haben die gemacht? Aber man versucht es natürlich nicht so original wie möglich zu machen, sondern wie mit einem gewissen Witz noch dahinter.
Thomas Schmölz, Sie haben das Projekt produziert, auch aufgenommen, als Tonmeister betreut. Was steckt da so für ein Wertegefüge dahinter? Also der Film allein, der wäre es eigentlich nicht. In der Kombination mit der Musik, da ist ein neues Werk entstanden?
Es ist ja so, dass jetzt im Laufe der letzten 4 Tage, im Laufe der Aufnahmen, man so richtig gespürt hat, wie quasi das klanglich-phänomenologische aus der Partitur, aus dem Notentext der Stimmen heraus sich gekämpft hat. Und das war auch dieser Prozess, den wir im Aufnahmeverfahren ja hatten. Wir hatten jetzt einen wunderschönen Saal, die Stadthalle Gotha, wo wir das Orchester auf die Bühne platziert haben. Die Kuppelhalle selber hat aber so einen wunderschönen Raumklang, den haben wir auch aufgenommen und den werden wir dann auch nutzen. Wir brauchen keinen elektronischen Effekt dafür, den werden wir nutzen, um es zu verräumlichen. Die Sache ist, dass wirklich durch diese neue Dechiffrierung des bildhaften Geschehens durch Malte der Film natürlich jetzt auch eine neue Aktualität hat. Das ist das, was wir ja auch zusammen mit Nina Goslar so hochhalten, dass wir sagen, dass Filmbilder, die 90 bis 100 Jahre alt sind, filmische Narrative in diesem Alter, dass man mit rein, also nicht ausschließlich, aber nicht mit nur mit historischem Musikmaterial, lässt sich das alles aus der heutigen Sicht oder mit dem heutigen Verständnis gar nicht mehr so richtig rezipieren. Und da ist eben so eine neue Folie, die über dieses Filmbild gelagert wird, die Klangfolie sozusagen, die Musik, ist einfach eine Einladungskarte für jeden Menschen, sich einem, in dem Fall wirklich einem Musikgott neu anzunähern und eben festzustellen, wie unterhaltsam auch diese 100-jährige Biopic-Verfilmung seines Lebens eben ist und auch diese schablonenartige Aufreihung seiner Lebensstationen, die ja nur dadurch nachvollziehbar werden, auch für, wie gesagt, Menschen, die sich mit Beethoven noch nie auseinandergesetzt haben. Das steckt dann in der Musik und das lässt sich hier sehr gut darstellen.
Der Film war ein neues Medium in den 20er Jahren und wir wollen ja hier keine Musealisierung betreiben. Wenn uns die Filme heute noch interessieren, dann ist ja schön zu sehen, hat sich das Beethoven-Bild wesentlich verändert. Erstaunlicherweise ist es in der Populärkultur und Populärliteratur heute nach wie vor so. Also die haben schon erstaunlich modern gedacht und dieses moderne Denken wird eben auch durch eine zeitgenössische Musik, die aber trotzdem nicht die Aura dieses Films zerstört. Das ist ja manchmal das Problem jetzt auch gerade bei neuer Musik, dass einfach zu konkret gearbeitet wird, rein nur mit Klangmaterial und dass die Tonalität, die in diesem Film drin ist, die muss sich schon auch in der Musik irgendwie vermitteln. Und von daher ist diese Musik für mich irgendwie ein tolles Beispiel, wie man wirklich im sehr heutigen Blick eine unglaublich atmosphärische Musik schaffen kann, die nichts Kitschiges hat und eben keine Musualisierung betreibt.
Es gibt ja neben dem Orchester auch noch ein bisschen Elektronik in Form von Zuspielen, die also ganz synthetische Klänge sind, teilweise reine Sinustöne, und sehr, sehr reduziert, die da klanglich eine völlig andere Welt sind, die sozusagen medial dort rausfallen. Und ich fand diese die Idee des so medialen Kipppunktes in dem Film interessant, weil es ist letztendlich ein Stummfilm über einen tauben Komponisten am Ende. Und diese Tatsache ist einfach medial nochmal nach außen gekehrt. Und das auch zu nutzen und das auch musikalisch drin zu haben, weil es doch einen zentralen Punkt in dem Film darstellt, der Moment, wo er eben das erste Mal merkt, er hört die Flöte nicht mehr. Das ist auch ziemlich groß inszeniert, der spielt da auch fantastisch. Das war natürlich eine Steilvorlage, da irgendwie zu sagen, in dem Moment, wo er nichts hört, ist auch einfach keine Musik, da ist nichts mehr da. In dem Moment ändert sich alles. Ich sozusagen als Komponist kann es natürlich dann auch nochmal nachvollziehen, was für einen Impact das hat, in dem Moment, wo man nichts mehr hört, eben nicht mehr für sich selbst zu komponieren, sondern eben eigentlich nur noch für die Außenwelt. Und ich selber habe noch klar die Abstraktion im Kopf, aber ich bin nicht mehr in der Lage, meine eigenen Stücke zu hören, was für mich sozusagen, also für mich ist das super zentral und das ist sozusagen ein ganz großer Anreiz auch natürlich meiner Arbeit, dass ich nachher eben dann vor dem Orchester sitzen kann und auch hören kann, wie die Musik klingt. Und in dem Moment, wo sowas passiert eben, muss sich die ganze künstlerische Haltung echt radikal ändern. Und mittlerweile gibt es ja auch neuere Beethoven-Forschung, die jetzt auch belegt hat, dass er gar nicht komplett ertaubt war, aber also noch so ein bisschen Restgehör auf dem linken Ohr, aber natürlich noch Wahnsinnsschwierigkeiten gehabt hat. Aber sagen auch das Gehör als eine Art eben von Medium innerhalb von Medien, von Film, Musik und so weiter zu begreifen und sowas im konzeptuell nach außen zu stellen, das war so auch ein zentraler Punkt dabei.
Wir haben jetzt, Frau Baschewitsch, viel über diesen Film gesprochen, über die Reflexion. Wir haben auf den Film geguckt. Spielt das dann auch für die Musiker, für ihre Musiker eine Rolle, dass man sagen kann, also die haben sich nochmal grundsätzlich eben mit dem Phänomen Komponieren am Beispiel Beethovens auseinandergesetzt?
Ja, selbstverständlich. Wir spielen Musik aller Jahrhunderten und es ist enorm wichtig und interessant auch für uns als Orchester mit neuer Musik und mit Komponisten, die heute leben, zusammenzuarbeiten. Es entwickelt sich ja alles, auch wir entwickeln uns als Klangkörper. Darum ist es wirklich eine fantastische Chance, jedes Mal, wenn wir neue Musik spielen und jedes Mal, wenn der Komponist mit dabei sein kann. Für uns als Orchester und für die einzelnen Musiker selbstverständlich auch. Wir wachsen ja an unseren Aufgaben und mit den Aufgaben. Darum ja.
Das war noch einmal die Intendantin der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach, Michaela Baschewitsch, am Schluss des Beitrages.